Hallo, liebe Studis. An der anderen Musik merken Sie schon, oh, das ist eine besondere Podcast-Folge. Ja, genau. Es ist nämlich die erste aus einer Miniserie zum Thema mündliche Prüfung. Ich bin jetzt schon häufiger angesprochen worden. Ja, wie läuft es denn in der Prüfung? Welcher Stoff ist denn besonders wichtig? Darf ich einen Schummelzettel benutzen? Kriege ich da schriftliche Aufgaben oder wie läuft das? Muss ich an der Tafel stehen? Okay, Sie sehen schon, wohin das geht. Es wird im letzten Workshop sehr viele Infos geben zum Thema Prüfung und zwar in verschiedensten Darreichungsformen. Seien Sie gespannt. Ich habe mir aber überlegt, dass ich jetzt schon mal im Rahmen einer kleinen Podcast-Serie ein paar wichtige Hinweise geben möchte zur Prüfung. Das kann sowas sein wie, was ist mit dem Stoff, Stoffumfang, wie sehr geht das wo in die Tiefe, geht es eher um Rechnen oder eher ums Argumentieren, was muss man auswendig wissen, wie läuft das eigentlich ab, wie kann man sich besonders gut vorbereiten, lauter solche Dinge. Natürlich auch To-Do und Not-To-Do und ich greife das Thema wieder auf, die schrecklichsten, vielleicht nicht 100, aber 10 oder 20 Antworten, so nach dem Motto, da beiße ich in den Tisch oder möchte mich irgendwo verkriechen. Oder vielleicht auch Highlights, worüber freue ich mich besonders. Naja, Folge 1, Stoff. In der mündlichen Prüfung wird der komplette Stoff aus der kompletten linearen Algebra abgeprüft, so wie wir sie in der Vorlesung besprochen haben und sie in den Übungsaufgaben behandelt wurde. Das ist also erstmal alles, aber es gibt eine kleine Einschränkung. Ganz am Ende der Vorlesung kommt nämlich Stoff dran, den wir nicht noch in Übungsaufgaben bearbeiten können, weil die Zeit nicht reicht. Die Vorlesungszeit ist dann ja schon fast zu Ende. Das ist die erste Einschränkung. Und die zweite Einschränkung ist, dass es einfach Themen gab, bei denen ich schon dazu gesagt habe, dass das so mit allen technischen Details nicht in der Prüfung gefragt werden würde, weil man gar nicht die Zeit hat, um das in der angemessenen Komplexität zu besprechen. Insofern lohnt es sich schon, einmal kurz über den Stoff zu reden. Die Kapitel 1 bis 11 sind prüfungsrelevant, was danach passiert, nicht mehr. Und innerhalb der Kapitel 1 bis 11 werde ich jetzt noch ein paar Schwerpunkte setzen und ein paar Einschränkungen machen. Die Grundlagen sind sehr wichtig. Später irgendwann vergessen wir, wie die eigentlich die ganze Zeit einfließen, aber in unseren Generalvoraussetzungen steht immer sowas wie sei K ein Körper, sei V ein endlich erzeugter Vektorraum über K. Sie müssen wissen, was endlich erzeugt heißt. Sie müssen diese Grundlagen drauf haben, um auch auf Nachfrage erklären zu können, warum diese Voraussetzungen da eigentlich stehen und was ansonsten alles nicht funktionieren würde. Stichwort endlich erzeugt heißt, es gibt eine endliche Basis und in ganz vielen Argumenten kommt immer wieder vor, dass wir Basen haben und dass die endlich sind und dass wir die dann so hinschreiben können und da Induktion machen können und lauter so Zeug. Was noch? Wenn ich anfange zu fragen, dann beginne ich normalerweise mit einem Thema, das Sie sich vorher selbst ausgesucht haben. Das muss aber nicht so sein. Wenn Sie keine Vorlieben haben, dann steige ich einfach irgendwo in der Vorlesung ein. Das kann dann das Thema Normalform sein oder lineare Gleichungssysteme oder Bilinearformen. Und dann bewegen wir uns von da aus durch den Stoff der Vorlesung. Man kommt fast immer überall mal vorbei. Wenn man nicht sehr viel Stoff abdeckt, dann liegt das daran, dass die Prüfung schlecht läuft. Dass ich also irgendwo viel zu lange brauche, viel zu sehr nachfragen muss, dass sie sich fünfmal verrechnen und sie deshalb für irgendwas eine Viertelstunde brauchen, was eigentlich nur 5 Minuten dauern sollte. Heißt also, dass es nicht gut ist, da Dinge zu verschleppen. Je mehr Stoff wir abdecken, desto besser ist mein Eindruck davon, was für einen Überblick sie über die Vorlesung haben. An einzelnen Stellen gehe ich in die Tiefe. Das heißt, dass es dann auch sein kann, dass ich mal bei irgendeinem Argument sage, ah ja, da haben Sie dieses Lemma benutzt, erinnern Sie sich noch, wie wir das bewiesen haben? Oder können Sie vielleicht eine Richtung in dem Beweis machen oder die Idee erklären? Jetzt gehe ich noch einmal durch die Kapitel und sage, was ich da besonders wichtig finde. In den Kapiteln 3, 4, da geht es natürlich um die Grundlagen. Was heißt endlich erzeugt? Was heißt linearunabhängig? Was ist eine Basis? Wie kann man Basen erkennen? Was muss man nachrechnen? Wie funktionieren die Austauschsätze? Warum ist sowas wie Dimension wohl definiert? Was ist das Besondere an Vektorraumhomomorphismen? Bei den Dimensionsformeln ist auch schön, wenn man da mal eine Idee erklären kann, wie man das beweist. Wie werden die benutzt? Und dann ist das Thema Matrizen wichtig. Das geht in Kapitel 5 los. Und da meine ich jetzt nicht nur Rechenregeln für Matrizen, sondern auch, wo die überall zum Einsatz kommen. Stichwort lineare Gleichungssysteme, Normalformen, Gramsche Matrizen. Das heißt also, das Wichtige ist, dass sie mit Matrizen umgehen können, dass sie die Rechenregeln beherrschen, dass sie schnell sehen, wie man den Rang bestimmt, ob eine Matrix invertierbar ist. Für all diese Dinge sollten sie auch immer mehrere Methoden parat haben am besten. Dann brauche ich Zusammenhänge. Woher kommen denn diese Kriterien, die wir haben, wann lineare Gleichungssysteme lösbar sind und wie viele Lösungen es gibt? Woher kommen denn diese schnellen Argumente, die wir machen mit dem Rang und der Dimension und Kern und Bild und was wir da alles so haben? Wie kann man Eigenschaften von Sigma-Bilinearformen an Gramschen Matrizen erkennen? Wie bastelt man eine Normalform? Was kann man in einer Normalform ablesen? Was ich nicht fragen werde, ist sowas wie, ja, wir haben doch damals Polynome definiert, wie haben wir das denn eigentlich nochmal genau gemacht und wie ging eigentlich jetzt nochmal dieses technische Lemma? Das mache ich nicht. Das frage ich dann vielleicht in der Algebra nochmal, irgendwelche Details zu Polynomen, weil wir uns da mit Polynomenringen ausführlich beschäftigen. Aber hier sind Polynome eher ein Hilfsmittel. Das heißt, da interessiert mich dann eher, was ist die Bedeutung des charakteristischen Polynoms? Was kann man daran alles ablesen? Was ist ein Minimalpolynom? Warum gibt es das? Was hat das für Eigenschaften? Eher in die Richtung. Genauso, wenn wir uns Normalformen erarbeiten. Klar werde ich fragen, was ist ein alpha-invarianter Teilraum oder warum ist die Anzahl der Blöcke bei der Normalform eindeutig bestimmt oder irgend sowas. Aber ich werde garantiert nicht fragen, ja, hier ist dieses eine technische Lemma mit Alpha-Unzerlegbarkeit und das Minimalpolynom ist Potenz eines irreduziblen Polynoms, bla bla bla. Und da gab es so eine komische Dimensionsformel, erklären Sie mir doch nochmal, wie das ging. Nein, das mache ich nicht. Das heißt also, dass wenn Sie die Übungsaufgaben gut bearbeiten können, vor allem die, wo es um Zusammenhänge geht zwischen verschiedenen Resultaten, wenn Sie Dinge ausrechnen können, also Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems oder wenn Sie Basiswechsel machen können, wenn Sie Abbildungsmatrizen interpretieren können, wenn Sie eine Matrix invertieren können, den Rang bestimmen, wenn Sie bei einer Sigma-Bilinearform sehen, ist die symmetrisch oder nicht, solche Sachen. Wenn Sie sowas können, dann sind Sie gut dabei, gut in die Prüfung reinzukommen. Und eine gute Prüfung oder eine sehr gute Prüfung können Sie ablegen, wenn Sie dann auch noch Zusammenhänge wirklich gut erklären können und auch Dinge begründen können. Beispiel, wenn wir anfangen mit einem linearen Gleichungssystem und wir rechnen und Sie schreiben mir die Lösung hin und dann sage ich, naja, Sie haben das jetzt gemacht mit Gauss und so, aber wenn Sie am Anfang mal anders auf die Matrix geguckt hätten, dann hätten Sie mir von Anfang an sagen können, dass das Gleichungssystem eindeutig lösbar ist. Wie hätten Sie das denn machen können? Das sind so die Momente, wenn Sie dann sagen, ah, ja stimmt, ich hätte den Rang der Matrix prüfen können, ich hätte gucken können, ob die invertierbar ist, denn wenn ja, dann wäre klar gewesen, dass das System lösbar ist und genau eine Lösung hat und so weiter. Dann kommt man ins Reden. Mir machen die Prüfungen am meisten Spaß und Ihnen vermutlich auch, wenn wir wirklich in ein Gespräch kommen, wenn es also nicht ist, ich stelle eine Frage, Sie denken nach, sagen was, das ist dann vielleicht halb richtig und ich muss noch dreimal nachfragen und dann geht es irgendwie weiter, sondern es macht am meisten Spaß, wenn wir ausgehend von Ihren Antworten dann weiterreden können und zu den nächsten Themen kommen. So viel zum Stoff. Nach Kapitel 11 passiert nichts mehr, was prüfungsrelevant ist. Es ist noch interessant, hoffentlich, für Sie. Aber ich werde danach in der Prüfung nicht mehr fragen. Es passiert häufig in den Prüfungen, dass ein Schwerpunkt beim Thema Matrizen und Homomorphismen liegt. Das liegt daran, dass die einfach in der Vorlesung so viel Raum eingenommen haben. Aber täuschen Sie sich bitte nicht. Sowohl die Themen, die später kommen, Sigma-Bilinearformen und so weiter, Skalarprodukte und was da alles noch so kommt, sowohl diese Themen als auch Themen, die am Anfang der Vorlesung dran waren, also Grundlagen, Basis, Dimension und so weiter, spielen eine Rolle. Es ist selten, dass die gar nicht drankommen, weil man sich irgendwo in der Mitte festgequatscht hat. Und gerade bei den Grundlagen kann ich nur immer wieder sagen, bitte wiederholen Sie das, bitte wiederholen Sie das, bitte wiederholen Sie das. Es nützt nichts, wenn Sie ganz toll mit der Dimensionsformel argumentieren können und ja, und der Kern und jetzt ist das Injektiv. Und wenn ich Sie dann frage, was heißt denn Injektiv, dann wissen Sie das nicht. Das macht dann einfach keinen besonders guten Eindruck. In einer späteren Folge werde ich was dazu sagen, wie man sich dieser Fülle an Stoff nähern kann, wie Sie damit umgehen, dass Sie in der Prüfung keinen Schummelzettel haben, wo die Definitionen und Sätze draufstehen, wo Sie nachschauen können. Das ist alles ein Thema für später. Jetzt wollte ich erstmal für Sie den Stoffumfang begrenzen, ein paar Hinweise geben, wie das dann in der Prüfung läuft. Und ich schließe mit einer Empfehlung. Wenn Sie ein Lieblingsthema haben, ein Thema, bei dem Sie sich total zu Hause fühlen, wo die Übungsaufgaben einfach nur so locker aus der Hosentasche gelöst werden können, wo Sie das gut erklären können und sich wirklich, wirklich sicher fühlen, dann empfehle ich Ihnen, das als Einstiegsthema zu nehmen. Denn das heißt, dass Sie einen guten Start in die Prüfung haben, dass Sie innerhalb von 5 Minuten überhaupt nicht mehr nervös sind, weil Sie einfach schon richtig gut ins Reden gekommen sind. Und dann kann man von da aus weitersehen. Seien Sie darauf vorbereitet, dass ich dann da mehrere Fragen zustelle, vielleicht auch mal was Spezielleres. Das heißt, es reicht nicht, wenn das Ihr Lieblingsthema ist. Sie müssen auch gut sein in dem Thema. Aber diese Empfehlung möchte ich gerne ganz deutlich aussprechen. Ich habe schon häufig erlebt, dass Prüfungen so richtig gut gestartet sind, weil Leute so ein Thema hatten, in dem sie wirklich stark waren. Und dann ging die Prüfung sehr positiv und sehr flüssig los. Wenn Sie kein Lieblingsthema haben oder kein Thema, bei dem Sie sich besonders sicher fühlen, dann überlegen Sie mal, vielleicht finden Sie den ganzen Stoff so gut und fühlen sich überall so sicher, dass egal ist, wo ich anfange. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt und Sie fühlen sich überall unsicher. Dann könnten wir aber auch nochmal drüber reden, was eine gute Strategie ist, um in die Prüfung zu gehen. Man muss kein Einstiegsthema haben. So, genug gequatscht. Es wird irgendwann eine Fortsetzung geben in der kleinen Serie, was passiert eigentlich in der mündlichen Prüfung. Bis dahin!